Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ungefiltert, der authentische Sales Podcast. Wir fangen heute mal ohne Opener an und starten mal direkt rein. Das ist unser erster Live-Podcast. Ich freue mich sehr, wie immer, mit der wunderbaren Aileen.
Hallo.
Und mit mir. Und dann haben wir einen ganz besonderen Gast. Und ich freue mich riesig darüber, Dima, dass du heute unserer Live-Premiere beiwohnst. Herzlich willkommen für die, die dich nicht kennen, was ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen kann, dass es irgendjemand da draußen in unserem Universum gibt, der dich nicht kennt. Leg doch mal los, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du so? Warum sitzen wir heute hier?
Vielen, vielen Dank. Erstmal für die Einladung, freue mich und vor allem wegen dem Live-Gang. Bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich bin Adima, bin seit 8,5 Jahren bei der Firma Zipgate. Übernehme dort die Rolle des VP of New Business Development, sprich alles, was neue Verticals, alles, was neue Produkte anbetrifft und bin dort dementsprechend für den Vertrieb zuständig. Freue mich hier zu sein, um heute vor allem nicht über die neuen Produkte, sondern um das Thema Enterprise zu sprechen, was Zipgate für sich vor 2 Jahren entdeckt hat.
Okay. Ja, dann ich würde sagen, wir machen heute mal eine Folge mit einem ordentlichen Mehrwert draus. Wir sind ja sonst eher bekannt dafür, dass wir eigentlich mal auch ein bisschen drumherum labern und also andere Sachen nehmen. Ich habe auch Bock, heute mal eine Folge mit Mehrwert zu machen. Ich glaube, Aileen, du siehst das ähnlich, oder?
Ja, damit bin ich einverstanden.
Okay, alles klar, wunderbar. Dima, erzähl mal so ein bisschen vielleicht, dass wir reinkommen und auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen reinkommen, so ein bisschen. Was ist da genau der Unterschied? Warum ist Enterprise Sales so anders als normaler Sales? Und warum habt ihr euch da auch so ein bisschen speziell darauf fokussiert, auch mit dir als Lead ja auch so eine Position zu schaffen, speziell nur für diesen Bereich?
Sehr, sehr gerne. Ihr müsst euch die Story so vorstellen. Vor 2 Jahren kam meine Chefin auf mich zu und hat gesagt, Dima, wir wollen hier so ein bisschen Enterprise machen. Kannst du? Ja, mach mal. Und ich sage, ja, was heißt denn für euch Enterprise? Ja, da sind so 2, 3 große Kunden, die haben so klassische RFPs oder so Ausschreibungen geschickt. Guck dir die mal an und wenn du Hilfe brauchst, sag mal Bescheid. Ja, und dann habe ich angefangen, irgendwie mich durch die Ausschreibungen durchzuscrollen, habe mir irgendwie geschaut, was die Anforderungen etc. sind. Habe natürlich versucht, alle Deadlines einzuhalten, bis mir dann aufgefallen ist, okay, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wie man mit solchen Ausschreibungen umgeht, wie man mit Enterprise-Kunden umgeht und vor allem, was heißt eigentlich Enterprise für dich oder für das Unternehmen? Das definiert so gesehen jedes Unternehmen anders. Bei uns waren das klassische Deal-Size, sowas wie um die 20.000 bis 30.000 ACV, den die Kunden über zusätzlich mehrere Jahre dann mit aufgenommen haben. Und man musste sich natürlich erstmal komplett neu reinfuchsen. Wie ticken die im Vergleich zu, ich sag mal, klassischen SMB-Deals oder wie ticken die im Vergleich selbst zum Mid-Market? Da sind wesentliche Unterschiede, auf die man natürlich achten sollte. Vor allem ist das die Deal-Size. Vor allem sind das die Anzahl der Stakeholder, die man passenderweise abholen muss. Dazu können wir gleich natürlich nochmal ins Detail mit einschauen. Aber vor allem, wie sind die Prozesse? Es reicht nicht mehr, irgendwie kürzere Sales-Cycle zu machen, vielleicht irgendwie nur ein paar Abteilungen mit abzuholen. Man muss schon ein bisschen tiefer mit rein. Man muss verstehen, wie kaufen generell die Unternehmen ein? Was muss man beachten? Und vor allem, welche Leute muss man auf dieser Journey überreden, damit der Deal für dich als Closeout landet?
Klingt komplex, ist es wahrscheinlich auch. Fallstricke, jede Menge wahrscheinlich, oder?
Ohne Ende. Ich habe, ich glaube, mit den Fails werden wir ein bisschen später weitermachen, aber so klassischerweise habe ich damals angefangen, nur mit einem Champion zu arbeiten, weil im Mid-Market, okay, vielleicht brauchst du da meistens schon 2 bis 3, hatte ich sehr oft den Fall, dass zum Beispiel der Kollege oder die Kollegin krank geworden ist. Jemand anders musste dafür einspringen. Die Discovery war nicht tief genug, weil ich der Meinung war, okay, es reicht schon, ich kann direkt schon mit einem kleinen Nutzen da reingehen. Und da kann man sich sehr, sehr schnell und sehr, sehr leicht verpuppern.
Dima, als ihr entschlossen habt oder beschlossen habt, dass ihr jetzt Enterprise machen wollt, weil da 2, 3 große Unternehmen draußen sind, wart ihr da schon Enterprise ready? Und ich stelle die Frage, weil ich ganz oft in Unternehmen sehe, die haben ein Produkt, jeder will die großen Fische und jeder will Enterprise machen, aber am Ende scheitert es ganz oft, vor allen Dingen anfänglich dann daran, dass das Produkt nicht Enterprise-ready ist. Wie war es bei euch?
Absolut nicht. Also wir haben, also Zipgate gibt es seit 20 Jahren, die haben in der Zeit definitiv größere Unternehmen auch gewonnen. Es war mit Sicherheit aber nicht beabsichtigt, irgendwie die gesamte Unternehmensstrategie auf Enterprise mit auszulegen. Und es gab weder Marketing-Stuff, es gab weder irgendwelche passenden Tools, es gab weder, ich sag mal, richtige Stakeholder, die einem beibringen konnten, wie man mit Enterprise-Deals irgendwie handelt. Man musste sich sehr viel selber pullen, sehr viel in einem inneren Netzwerk sich arbeiten. Aber was mir am Anfang sehr stark geholfen hat, war eben mit diesen, ich sag mal, 5 bis 10 Accounts, die wir über die Jahre auch gewonnen haben, mal zu sprechen. Ja, das heißt, wirklich mal den Hörer in die Hand zu nehmen und sagen, pass auf, ihr seid seit 6, 7 Jahren Kunde bei uns, vielleicht auch relativ kürzer. Wie war es für euch? Warum habt ihr euch für Zipkit entschieden? Wie kauft ihr generell Software ein? Wie kauft ihr generell Tools ein in unserem Ausmaß? Brauchen irgendwie alle Mitarbeiter bei euch dieses Tool? Und diese Learnings ist der erste Grundstein, den ich jedem eigentlich empfehlen kann, um generell in dieses Thema einzusteigen. Ne, man kann den Kunden natürlich einen kleinen Mehrwert bieten, weil ne, man reißt ja trotzdem irgendwie aus dem Daily Business heraus. Wahrscheinlich hat man klassischerweise einen schönen Follow-up, irgendwie ein Produktupdate etc. oder ein kleines Incentive, wodurch man da sehr, sehr leicht ins Gespräch kommen kann. Aber ohne diese Learnings wüsste ich einfach nicht, wo ich in den ersten Deals irgendwie einsteigen sollte.
Jetzt ist es bei Enterprise ja, oder generell, sagen wir mal so, du hast ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen, es geht ja nicht um Feature und eine Function und dass man das allen um die Ohren werfen soll. Jetzt habe ich das Gefühl, im Enterprise ist aber manchmal schon auch so ein bisschen der Unterschied da, wenn gewisse Funktionen nicht vorhanden sind, dann kannst du Value Selling as hell machen. Das ist dann das Problem, dass das Produkt nämlich nicht Enterprise-ready ist und bestimmte Funktionen einfach da sein müssen. Aha. Wie geht man da im Enterprise damit um? Ist es wirklich so, dass man so viele Deals daran verliert? Ich habe keine Enterprise-Sales bis jetzt in dieser Richtung gemacht, deswegen ist es für mich tatsächlich sehr interessant, das zu verstehen. Oder kann man da über andere Tricks und doch sehr krass anders Value-Selling vielleicht doch irgendwas reißen?
Definitiv. Also wenn man sich, ich sag mal, wenn man in den klassischen Ausschreibungsprozess kommt, kriegt man irgendwie ein 36-seitiges Dokument, wo irgendwie haufenweise Features aufgelistet werden. Von denen selbst wahrscheinlich die IT, also passend meiner Zielgruppe, weil das sind die Champions, die ich so gesehen gewinnen muss, selbst entweder keine Ahnung hat oder die Ausschreibung von über 10 oder 15 Jahren übernommen hat. Das Wichtigste ist dort erstmal zu verstehen, was ist wichtig für die jeweiligen Fachkompetenz, sprich für die Fachbereiche, wie zum Beispiel die IT etc. Was braucht letztendlich danach aber die Finance oder sogar das C-Level? Komplett über Value Selling zu gehen, ist natürlich schwierig. Man muss natürlich bei den Ausschreibungen beachten, dass man, wenn man gewisse Sachen ehrlich beantwortet oder einfach sagt, okay, ich kann es noch gar nicht, ich kann den Value gar nicht liefern, wird man einfach komplett aus der ersten Runde ausscheiden. Ja, das heißt, du musst dir das so vorstellen, die ersten Ausschreibungen, die ich bekommen habe, bin ich erstmal durch die ganze Firma durchgelaufen und habe gesagt, oh mein Gott, da steht ein Feature, das können wir noch nicht. Der Button muss woanders sein oder da müssen noch Statistiken nachgebaut werden etc. Wenn man so an die Sache geht, vor allem am Anfang, ist es sehr, sehr schwierig, vor allem in einer Company wie Zipkit, weil Zipkit ist nicht RAS auf SLG gebaut. Das heißt, sie sind nicht gewohnt, Features zu liefern oder Features zu bauen, nur weil jetzt ein Enterprise-Kunde im Portfolio aufgetaucht ist. Man muss lernen, wie man mit solchen Ausschreibungen oder mit solchen Funktionen irgendwie angeht oder wenn man solche Anforderungen natürlich auch sauber ins Unternehmen transportiert. Sprich, es war die Kunst, wir haben montags, es nennt sich bei uns ein Kundenfeedbacks-Forum, wo man solche Anfragen erstmal positioniert hat. Man muss natürlich erstmal verstehen, welchen Value hat die Firma überhaupt dahinter, warum braucht das Unternehmen eben diese Funktion. Und wenn man in dieser Ausschreibung weiterkommt, irgendwann in dem Beauty-Contest, wenn man dann, ich sag mal, die Chance bekommt, gegenüber deiner Konkurrenz etc. zu pitchen, erst dann, vor allem erst dann, wenn man den NDA auch unterschrieben hat, kann man in die Discovery einsteigen und gewisse Funktionen auch verargumentieren. Wird das wirklich als Nice-to-have positioniert? Ist das ein Must-have? Warum ist das ein Must-have? Welches Problem steckt überhaupt erstmal dahinter? Bis man aber dahinter kommt, muss man einfach komplett die Ausschreibungen einfach auswählen.
Das finde ich super spannend, weil also bei mir ist immer so dieses Ding, wenn ich eine Ausschreibung auf den Tisch kriege, was ja auch ab und an mal passiert, und ich sehe dann diesen was du gerade sagst, diesen 36-seitigen Anforderungskatalog und ich weiß genau, okay, alles klar, da sind so Dinge drin, wo ich genau weiß, okay, die können wir auch gar nicht, dann kommt der erste Gedanke ist immer zu sagen, okay, dann sind wir ja raus. Ja. Was eigentlich ja unsinnig ist, weil wir wissen ja noch gar nicht, ist es ein Nice-to-have, ist es ein Must-have, ist es ein... Ich schreibe das mal mit rein, weil mein jetziger, der mich jetzt gerade beliefert, hat das als Feature mit drin, obwohl ich es gar nicht nutze. All diese ganzen Dinge, die da mit drin hängen, das finde ich ist ein echt cooler Hinweis. Also mich schreckt das voll ab. Ich sitze dann da immer und denke mir so, okay, alles klar, ey, boah, habe ich da Bock drauf, dann dem zu sagen, nee, das können wir nicht. Und dann passiert es auch wirklich, dass wir mal sagen, okay, nee, komm, dann sind wir raus. Obwohl es eigentlich vielleicht ja doch Sinn machen würde, weil die anderen Features nicht da sind. Deshalb schon mal ein cooler Tipp einfach, glaube ich auch, sich davon nicht abschrecken zu lassen. Ne?
Voll. Man kann sich auch sehr, sehr leicht hinter so einem Anforderungskatalog auch verstecken. Ach, können wir eh nicht. Ne? Da kommen jetzt irgendwie keine Ahnung, Large Enterprise Deals, die haben irgendwie über 10.000 Mitarbeiter und die geben dir natürlich statt 36, 72 Seiten und da denkst du dir, ach, ab Seite 37 schaffe ich es eh nicht. Mhm. Heutzutage hat man Gott sei Dank bessere Tools. Man kann selbst diese Anforderungskataloge in eigene GPTs etc. mit reinhämmern, um das Ganze auch so ein bisschen zu clustern und vorzubereiten. Aber man muss auch verstehen, die Leute, vor allem bei komplexen Produkten, wenn man vor allem komplexe Produkte an Enterprise verkauft, wissen selber noch nicht, ob man alles dafür benötigt, um eben zwei Sachen oder die zwei wichtigsten Sachen irgendwie nach vorne zu bringen. Natürlich gibt es dann Fachbereiche, die sich auf Effizienz irgendwie fokussieren, aber das Wichtigste ist, vor allem wenn man viel Geld bei deinem Unternehmen lässt, bringt es das Unternehmen nach vorne, sprich, kann ich damit mehr Umsatz machen? Kann ich mit dem Tool, was ich einkaufe, mehr Umsatz nicht generieren, aber kann ich irgendwie mehr einsparen, indem ich irgendwie Tools reduziere etc.? Und wenn ich schon auf Effizienz gehe, was heißt diese Effizienz für mich? Und so weit denken die jeweiligen Fachkompetenzen nicht oder vor allem nicht die, ich sag mal, Produktmanager oder IT-Leiter, die dann jeweils bei dir dann anfragen, wenn es sich um reine Inbound-Anfragen handelt. Outbound komplett was anderes.
Jetzt ist es ja so, dass so ein RFP, der ist ja ziemlich oft mit Enterprise einfach verbunden, dass das dann tatsächlich passiert, ne? Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, jetzt ist es ja so, dass RFP schon ein bisschen ein Blocker ist, wenn es darum geht, dass jedes Unternehmen, ZipGate, ihr habt ja Sales-Prozesse, ne? Das heißt, eigentlich möchte man ja seinen Sales-Prozess irgendwie etablieren und verfolgen, weil man auch meint, das ist der bessere. Jetzt kommt so ein RFP und macht einem da so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Wie sehr verfolgt ihr dann eigentlich den Prozess vom Kunden oder vom Prospect? Also macht ihr den ganzen RFP mit und fügt euch eher so deren Prozess? Oder gibt es einen gewissen Punkt, wo ihr sagt, okay, ab jetzt gehen wir mit unserem Prozess rein? Oder definiert ihr sogar irgendwo an einer Stelle einen gemeinsamen neuen Prozess, der mit jedem Kunden auch ein bisschen anders ist? Wie sieht das aus?
Teils, teils. Also wenn so ein RFP reinkommt, geht das ganze Ding meistens über einen Monat oder vielleicht länger sogar hinaus. Man muss halt einwarten, bis die Konkurrenz ihre Unterlagen eingereicht hat. Man muss warten, bis die NDAs unterschrieben hat. Deshalb ist es sehr, sehr schwierig, zum Beispiel dort mit einer Discovery. Also wir nutzen zum Beispiel Spin-Selling in der Begleitung des Enterprise-Sellings, aber Medpick in der Discovery. Ja, das heißt zwischen den Deal-Stages, um zu überprüfen, ob alle Kriterien etc. mit eingehalten worden ist. Man kann trotzdem nebenbei versuchen, über andere Wege, über andere Stakeholder, entweder vom Management Leute zu erreichen oder selbst am besten von der Zielgruppe Sales, neue Champions währenddessen zu gewinnen. Und mit denen kann man dementsprechend mit seinen eigenen Frameworks weiterarbeiten, um währenddessen schon mal Champions zu gewinnen und Sachen zu erfragen, sowas wie, könnt ihr mir schon mal sagen, worauf ihr am meisten Wert legt? Weil, ne, wir sind gerade im Einkaufsprozess. Am besten bei mir funktioniert das zum Beispiel von Sales zu Sales. Die Leute sind offener, auch wenn sie vielleicht nicht an alle Sachen denken. Aber auch dort kann man sich dann sehr, sehr gute, ich sag mal, Empfehlungen reinholen oder erfragen, wie generell das Unternehmen tickt. Ich würde nicht nur rein auf so ein RFP abwarten und sagen, ja, ich kann jetzt nicht weiter arbeiten, muss jetzt irgendwie eineinhalb Monate abwarten, bis ich da zum nächsten Gespräch eingeladen werde und nichts mehr machen.
Und wie stehst du dazu oder was ist deine Empfehlung? Weil ich weiß, dass es Unternehmen draußen gibt, die RFPs bekommen und sagen, wenn wir den Prozess so verfolgen und das alles ausfüllen, dann werden wir verlieren. Wissen wir schon tatsächlich, dass wir gegen die Konkurrenz verlieren. Deswegen wollen wir unseren Prozess durchdrücken und wollen eben das, was du gerade gesagt hast, nicht so im Background nebenbei machen, sondern wir wollen, dass den Leuten, mit denen wir sprechen, sagen, nein, wir müssen mit dem Head of sprechen, wir müssen eine Discovery machen, wir machen eine Demo und ihr müsst unseren Prozess verfolgen. Und erst wenn wir dann verstanden haben, was euer Pain ist, dann füllen wir den RFP aus. Habe ich erlebt, ich weiß, dass es das gibt. Glaubst du, dass das was Gutes ist, was Schlechtes ist oder ob es je nach Case vielleicht sogar sinnvoll ist?
Je nach Case kann ich sagen, ich sage immer dazu, good luck. Man kann es versuchen, man kann es probieren. Natürlich kannst du das den gesamten Einkaufsprozess besser steuern, wenn du halt den Kunden in dein Framework reinbekommst, in dein Sales-Cycle etc. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr schwierig ist. Ja, also selbst wenn du dann sagst, ja, bevor ich das RFP irgendwie ausfülle, brauche ich mehr Informationen, weil ich möchte gerne verstehen. Die Kunden sagen, tut mir leid, Dima, ich darf dir einfach keine weiteren Informationen nennen. Ich denke, es hängt ganz, ganz stark von der Branche ab. Also in SaaS habe ich bisher immer nur negative Erfahrungen gesammelt, wenn ich versucht habe, die Kunden auf Krampf in meine Prozesse einzubekommen, ohne mich, ich sag mal, in die Spielregeln zu halten.
Ich würde gerne kurz auf das Ding Spin-Selling und Medpick einmal eingehen. Wenn du sagst, du machst das zwischendurch mal so noch so, das ein oder andere baust du mit ein. Hast du ein konkretes Beispiel, wie? Einfach nur echt als Learning mit?
Selbstverständlich. Also das Wichtigste bei Spin ist bei uns, ich sag mal, die Implication und der Need Payoff. Ja, das heißt, wenn wir mit dem Kunden weiterarbeiten oder pro Stage gemeinsam das Projekt entwickeln, ist natürlich wichtig, erstmal zu verstehen oder dem Kunden aufmerksam zu machen, wie groß ist überhaupt die Konsequenz. Ne? Also was kostet irgendwie das Unternehmen, wenn wir weiterhin mit diesem Pain weiterarbeiten, wenn wir weiter nicht irgendwie Wert auf dieses Problem legen oder auf diese Konsequenz. Beim Need Payoff ist es wichtig, eigentlich dein persönliches Angebot, was du hoffentlich platziert hast. Über das Pricing können wir auf jeden Fall uns auch noch unterhalten, weil es gibt immer so Streitigkeiten. Dima, darf ich denn, ich sag mal, den Preis überhaupt nennen oder fliege ich dann auch raus? Und dort ist es eigentlich nur wichtig zu machen, wie kann ich den Nutzen von diesem Angebot irgendwie höher machen? Wie wertvoll wäre es? Also, was kann ich durch dieses Angebot machen? Spare ich irgendwie Geld? Kann ich genau nochmal Umsatz steigern? Zum MedPick an sich ist eigentlich nur ein Framework für dich. Ist wahrscheinlich auch ein Teil von Sales Enterprise, um vor allem Forecasting etc. mit einzuhalten. Habe ich die nötigen Champions abgeholt? Weiß ich, wer die Competition ist? Gegen wen muss ich eigentlich argumentieren? Habe ich die Economic Buyer alle im Stakeboard etc.? Also da würde ich nochmal ein bisschen unterscheiden, deshalb zwischen den jeweiligen Frameworks. Also Spin hilft mir während des Prozesses irgendwie den Wert noch weiter überzutragen. MedPick hilft mir eher, die einzelnen Deal-Stages so einzuhalten, dass ich ein gutes Forecasting machen kann und den Deal nicht riskiere zu verlieren, weil ich zum Beispiel nur einen Champion habe und keine Decision-Maker-Motor.
Das mit dem MedPick, mit dem Forecasting finde ich ganz spannend. Wir hatten ja letztens gerade die Folge, die große Forecast-Lüge. Insofern, nimm uns doch mal so ein bisschen mit auf die Reise, wenn du da drin bist und du das forecastest, was du da so dabei hast teilweise. Schwierig, also du hast ja immer so diese zwei Richtungen, ne, du forecastest ja so ein bisschen für dich selber, um zu wissen, wo stehe ich gerade, und dann forecastest du ja aber auch fürs Unternehmen, weil die ja auch wissen wollen, wo geht denn die Reise eigentlich hin. Erzähl mal ein bisschen über die Herausforderungen, was das angeht. Ich glaube, die sind nicht ganz ohne, oder?
Auf jeden Fall. Es gibt unterschiedliche Stakeholder, die unterschiedliche, ich sag mal, Ziele verfolgen, ne? Also abgesehen von einem eigenen Target oder von dem Target vom Seller. Bei uns ist das so aufgeteilt, dass die Leute klassischerweise einfach Meetings aufsetzen. Ne? Es gibt die Board-Meetings und dann wirst du gefragt, Dima, wie sieht's denn aus? Ist die Pipeline in grün? Wie viele Deals brauchen wir noch? Brauchen wir mehr Budget ins Marketing? Müssen wir mehr outreachen, etc.? Ich sag mal, das sind so die klassischen Forecast-Fragen, die gestellt werden. Die wichtigen sind aber zahlenbasiert. Zahlenbasiert heißt letztendlich, es gibt zwei Unterschiede bei uns, die ich eigentlich mir so ein bisschen abgeguckt habe. Es gibt die Bottom-Ups-Forecasting, das heißt, dort analysierst du jeden Deal. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Deal closed? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Deal irgendwie abbricht oder cancelt, weil irgendwie ein Decision-Maker etc. nicht im Boot ist? Und diesem Deal kannst du dann dementsprechend einen Wert geben oder eine Gewichtung anhand vom Total Contract Value und halt vom ACV etc. Es gibt aber noch die zweite Seite. Die zweite Seite nennt sich Top-Down-Forecasting. Und zwar schaut man sich an historische Daten oder Marktdaten, die erfahrungsbelegt oder Erfahrungen belegen. Sowas wie, wenn der Deal irgendwie jetzt mit reinkommt, wenn der Deal irgendwie durch diese Stages gibt, dann closed er im Schnitt zwischen 6 und 12 Monaten oder vielleicht noch länger. Ich sag, das zweite Beispiel, Top-Down, konnte ich nicht viel liefern, weil Enterprise mit dem Fokus machen wir erst seit 2 Jahren. Also es bringt nichts, Marktdaten oder historische Daten von so einem, ich sag mal, Mid-Market-Deal sich anzuschauen. Deshalb haben wir uns versucht, dementsprechend eher zahlenbasiertes Forecasting anzuschauen. Beim zahlenbasierten Forecasting, also wenn du aber nur auf Bottom-Up gehst, riskierst du aber, dass du deine Forecasting einfach überschätzt. Na, du sprichst mit deinen Sellern, du sprichst mit deinem Team. Ja, sieht alles sehr grün aus, alles wird eingeholt. Im letzten Moment wird der Deal trotzdem verschoben, wird trotzdem gecancelt, das Projekt wird auf Eis gelegt. Ne? Also die Urgency wird irgendwo anders in ein anderes Projekt verlegt und da kannst du sehr stark auf die Schnauze fliegen.
Wie geht ihr damit als Company, wie gehst du damit als Führungskraft, wie geht ihr damit um, wenn das passiert? Also ich, sofort, wenn ich das so höre, ist es ja nicht irgendwie... Es ist ja schon passiert auch. Es ist nichts, wo ihr sagen würdet, nee, passiert uns gar nicht, weil wir einfach so gut in der Vorbereitung sind, dass es nicht ist. Wie reagiert ihr darauf? Weil letztendlich ist es ja schon so, wir bauen ja unseren gesamten Forecast, unsere gesamte Planung bauen wir ja ein Stück weit darauf auf. Jetzt hast du den großen Vorteil, dass du ja angefangen hast, damit das irgendwann mal zu machen. Ich glaube, da ist wahrscheinlich auch die Toleranzgrenze noch relativ hoch. Aber wahrscheinlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt, oder?
Voll. Also anfangs war es natürlich sehr, sehr simpel, weil Enterprise war ein reines Experiment. Es gab ein sehr, sehr kleines Ziel, was wir erreichen wollten, um eben zu schauen, können wir A von der Firma Enterprise-Anfragen überhaupt handeln? Sind wir bereit als Firma einzelne Teams zur Verfügung zu stellen? Weil wenn das Produkt irgendwie nicht fittet, dann kannst du, egal was für ein guter Seller sein, du kriegst es einfach nicht verkauft. Und C ist, wenn es anläuft, wie viel Marketing-Budget wollen wir da eigentlich reinwerfen? Spannend dabei ist halt, dass du halt nicht ein Jahr lang irgendwie das gesamte Forecast irgendwie bei der Budgetplanung schon anhältst, sondern eher so in kleineren Schritten vorgehst. Bei uns war das quartalsweise. Und quartalsweise löst du zwar keine Deals oder kannst keine Deals closen. Also da gab es natürlich ein paar Lucky Shots mit dabei, die dann ein bisschen vorher, abgeschlossen haben. Aber man kann relativ leicht und schnell erkennen und auch, dem C-Level präsentieren, in welche Richtung geht das Ganze. Entweder anhand von bestimmten Zeichen, entweder schon in den Entscheidungskriterien oder selbst, wenn man die Leute da mit ins Boot holt und sagt, ey, wir haben jetzt einen Enterprise-Kunden mit eingeladen, die Geschäftsführung war natürlich sehr, sehr, neugierig, was das ganze Konzept mit Enterprise anbetrifft, sodass auch die wir manchmal in die Kundengespräche mit reingenommen haben oder selbst bei Kundenbesuchen. Um zurück zu deiner Frage zu kommen, man muss sehr tolerant sein, vor allem wenn man das Thema irgendwie neu mit angeht. Man muss die Ziele auch immer neu anpassen und man muss auch bereit sein, als Firma in den Enterprise-Bereich zu investieren, damit man auch den gewissen Forecast auch erreicht.
Jetzt mal aus eurer Erfahrung oder vielleicht aus der Erfahrung, die du jetzt insgesamt gesammelt hast, aber halt auch für andere Unternehmen. Wie viel Zeit würdest du einem Unternehmen eigentlich einrechnen oder würdest du dem Unternehmen raten, dass sie es eben haben für Enterprise, wenn sie damit anfangen, von der Phase, wir testen, ob wir ready sind, bis hin zu, okay, ich glaube, das könnte passen und jetzt müssen wir das halt wirklich kontinuierlich machen. Was ist das so? Sind das Jahre, sind das Monate, sind das, ja?
Ich bin einer der schnellen Sorte, was nicht immer gut ist. Bei meinem Feedback höre ich auch immer, dass ich viel zu hitzig oder viel zu schnell agiere. Mir haben sowas wie ein halbes Jahr gereicht, um erstens zu schauen, kann ich das ICP halbwegs schärfen, um aus den ersten Bestandskunden viel zu lernen, um mit dem Marketingteam zu koordinieren, welche Unterlagen benötige, welche Pitch-Decks benötige, was wollen unsere Kunden überhaupt haben, um die Frameworks mit anzupassen, um zu schauen, was funktioniert nicht gut. Also Spin und Matpick heißt jetzt nicht, dass Enterprise nur auf den zwei Frameworks funktionieren. Das sind eigentlich nur die zwei Frameworks, die für mich selber oder für mein Unternehmen sehr, sehr gut funktionieren. Und um die ersten Quick Wins irgendwie zu generieren. Im besten Fall sollte man die ersten 2, 3, 4, 5 Kunden vielleicht mal closen, um zu schauen, wollen wir da jetzt mehr Marketing investieren, wollen wir da mehr in den Bereich Outreach gehen oder so, wie wir es irgendwie gemacht haben, mit anderen Agenturen zu arbeiten, die den Outbound-Bereich für uns übernehmen, weil wir eben noch nicht bedacht haben, dass wir SDRs etc. brauchen, die wir im Bereich Enterprise einsetzen möchten.
Okay. Wenn ihr also alle so schnell seid wie Dima, habt ihr Glück. Wenn nicht, dann braucht ihr wahrscheinlich nochmal so plus 6 Monate.
Ja, genau, richtig. Ich habe eine Frage aus der Community, die würde ich gleich direkt mal stellen. Wie lange ist bei euch im Durchschnitt die Deal-Velocity?
Gute Frage. Zwischen 6 und 12 Monaten vom Large Enterprise haben wir uns komplett verabschiedet. Weil bei Large Enterprise Deals ein bisschen mehr dazu gehört, vor allem das Produkt. Deshalb befinden wir uns dort zwischen 6 und 12 Monaten in der Diversity.
Okay. Large Enterprise macht ihr nur, wenn ein Kunde von sich aus kommt oder gar nicht mehr oder wie?
Wir haben uns erstmal dagegen positioniert. Mhm. Auch das war ein wichtiges Learning, um eben zu erfahren, pass auf, können wir jetzt jeden Kunden, wollen wir für jeden Kunden auch bauen. Large Enterprise Deals sind wirklich gewohnt, dass du 1, 2 Produktteams komplett aus dem ganzen Unternehmen abschneidest. Und die vor allem nach so einem Rollout, die starten meistens immer mit sehr, sehr großen Standorten oder mit mehreren Standorten als POC, also als kleines Projekt oder Testpilot. Und wenn du dann die weiteren Projekte oder Standorte dann expandieren möchtest oder auf dein Produkt aufsetzen möchtest, brauchst du einzelne Teams, die habe ich derzeit nicht.
Kannst du mal kurz klassifizieren, wie ihr die Größen definiert? Ich glaube, das könnte auch nochmal ganz spannend sein, einfach mal zu wissen, okay, wo fällt denn was rein? Ist das umsatzbasiert oder wonach läuft das bei euch?
Genau, also wir haben erstmal versucht irgendwie zu schauen, ab welcher Seed-Größe bei uns im SaaS-Modell gewinnen wir die wenigsten Kunden. Damals war es irgendwie ab 70 Seeds. Dann hat sich das Ganze gewandelt bis 300 Seeds. Also im Umsatz oder im ACV müsst ihr euch das vorstellen. Also Enterprise beginnt bei uns so ab 20.000, 30.000, wie ich das am Anfang des Gesprächs gesagt habe, ACV. Vom Limit her haben wir es nicht begrenzt, irgendwie auf einen Umsatz. Natürlich, je größer der Kunde, desto besser fürs Unternehmen. Aber umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, wenn dieser Kunde churnt, dass all das, was du für ihn entwickelt hast, all das, was du für ihn produziert hast, auch für die Katze ist. Weil nicht jedes Unternehmen, vor allem mit Enterprise, wünscht sich Lösungen, die du auch auf andere Unternehmen skalieren möchtest. Sei es jetzt irgendwelche Buttons, sei es jetzt Anpassungen, sei es jetzt irgendwelche Reportings etc. Also fokussiert jetzt auf meine Branche. Deshalb ist dort die Gefahr, wenn du aus einem PLG-Unternehmen kommst, wie Zipkit das ist, nicht einzelne Features zu entwickeln, um eben zu vermeiden, dass du Waste machst, wenn der Kunde geht. Natürlich hältst du den an 3, 4, 5 Jahresverträge. Aber du versuchst halt trotzdem irgendwie wirklich zu erfahren, ist das jetzt ein Dealbreaker, ist das ein Must-Have? Und wenn das wirklich ein Must-Have ist und du den Kunden unbedingt haben möchtest, dann musst du das aber auch vertraglich festhalten.
Okay, cool. Jetzt haben wir ja gerade alle, wir sind ja alle in einer ähnlichen Bubble unterwegs, die SaaS-Branche. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, zittert und knattert gerade, keine Ahnung warum, irgendwie, weil ich das Gefühl habe, so Investitionsentscheidungen fallen langsamer, sind schwieriger geworden. Es ist schwieriger geworden, mit einem fertigen Produkt rauszugehen und zu sagen, das ist es hier. Lass uns mal gucken, wie viel können wir davon abdecken? Reicht dir 80-20, wie immer so, ne? Oder sagst du, nee, ich brauche halt schon die 100% Lösung. Fühlt ihr oder merkt ihr das ähnlich gerade?
Definitiv. Es ist natürlich ein bisschen produktspezifisch. Es gibt Produkte, die sind so ein bisschen an die Early Adopter gerichtet. Ja, das heißt, da sind die Leute irgendwie brandheiß. Also klassisch, ich sag mal, die Buzzwords wie AI Frontdesk oder die ganzen AI-Agenten. In dem Enterprise-Game ist es halt noch mehr aufwendiger, vor allem für uns, weil so eine Telekommunikationslösung kannst du nicht einfach dazu kaufen oder ersetzen. Du hast Laufzeitverträge, du hast, wenn du Pech hast im Enterprise, vor allem sehr, sehr viel Hardware, die schon seit 10 oder 20 Jahren da drin steht. Deshalb überlegen sich die Leute sehr oft, ob es sich lohnt, den Status quo gegen die neue Lösung, in dem Fall von meinem Unternehmen, irgendwie einzutauschen, obwohl der Value oder der Mehrwert da ist. Deshalb sind dort auch andere Faktoren im Enterprise Game sehr, sehr wichtig. Und zwar ist das A, die Sicherheit. Kriege ich als, ich sag mal, als mein Champion die Sicherheit, kriege ich als CEO die Sicherheit, dass eben das Produkt vom Dima irgendwie mehr Umsatz mit reinbringt oder ich dadurch irgendwie mehr sparen kann. Das Thema wird immer wichtiger von Implementierung. Vor allem bei komplexen Lösungen, wenn ich die alte Telefonanlage in diesem Beispiel wegschmeiße, wie lange brauche ich denn, um Dimas Produkt jetzt in Einsatz zu bringen? Also, wir haben das Ganze zum Beispiel smart gelöst, indem wir nicht mehr so ROI-Rechner nur anbieten für den Kunden, um irgendwie zu berechnen, ob ich den Break-Even schaffe, sondern sogar, ich sag mal so Onboardings oder ich kann es Onboarding-Rechner nennen. Das heißt, die Menschen können dann eintippen, ich habe so und so viel Hardware, ich habe so und so viel Software, ich habe so und so viele User und der Calculator rechnet dir aus, wie viele Tage oder Stunden du im Schnitt benötigst, um ZipKit jetzt einzusetzen. Weil sonst die Leute dann irgendwie Angst bekommen und sagen, pass auf, voll geil, ZipKit würde ich nehmen, aber ich habe Angst, weil die Verantwortung liegt dann auf mir, das IT-Team und wir müssen es umsetzen, wenn da was schief läuft, gefährde ich meinen Kopf.
Hast du verloren. Ist das was ihr echt doll spürt, dass Leute wirklich so sehr diesen Sicherheitsfaktor nach vorne stellen?
Ja, wir haben auch, das Spannende dabei ist halt nicht nur die, ich sag mal, die Deals zu interviewen, die ihr gewonnen habt, vor allem im Enterprise-Sektor, sondern auch mit denen zu sprechen, die ihr nicht closen könntet, weil mit den Champions könnt ihr offen reden, die sind ja schon Fan von dir. Und wenn du dann offen mal fragst, woran hat's gescheitert, kannst du mir sagen, du kennst deinen Geschäftsführer besser oder die Legal-Abteilung und dann hörst du nicht nur vom Feature-Set, weil Feature-Set hast du zumindest alles versucht, wenn du im Unternehmen rumgerannt bist und gesagt hast, pass auf, ich kann dieses Feature oder diesen Value belegen mit einem gewissen Umsatz, hörst aber sehr oft raus, das war uns zu unsicher. Oder wir hätten ein bisschen mehr Unterstützung gebraucht zum Thema Datenschutz. Es reicht nicht, irgendwie 2 Datenschutz, ich sag mal, Dokumente rauszuschicken und zu sagen, okay, Legal, sieh mal zu. Sondern vielleicht wäre es besser gewesen, einfach mal dein eigenes Legal-Team mit einzuladen. Von Fachwissen zu Fachwissen und beziehungsweise von Fachexperten zu Fachexperten sich unterhalten zu lassen und nicht dieses, ja, mache ich alleine, kann ich alles alleine. Muss man nicht beweisen.
Du hast am Anfang nochmal 2 Topics genannt, die würde ich gerne nochmal aufgreifen, und zwar Fails und Fallstricke und das Pricing. Wenn wir über Fallstricke so drüber nachdenken, was sind so typische Fehler, die man als Enterprise-Rep leicht tun kann, die einem aber halt ziemlich krasses Genick brechen können? Du hast vorhin schon mal so gesagt, hey, mehr als ein Champion, auf jeden Fall. Was würdest du da so zu vielleicht 2, 3 Punkten nennen können?
Ich würde einen Schritt nochmal zurückgehen. A, muss man sich anfangen, mit dem Unternehmen selbst zu beschäftigen. Es reicht nicht einfach nur irgendwie die Niete rauszufinden, wie kann ich mein Produkt positionieren, sondern man muss tatsächlich verstehen, wie funktioniert das Business von dem Unternehmen, an das ich pitchen kann. Wo ist der Riesenmehrwert? Wo kann ich eigentlich ansetzen? Welchen Pain könnten sie verfolgen? Und wie komme ich dahin an die verschiedenen Stakeholder? Dann würde ich mir Gedanken machen, über welche Person, vor allem im Outreach, würde ich reingehen, über welche Person oder wie schaffe ich die gewisse Person in einen gewissen Zyklus mit reinzuholen. dann würde ich mir auf jeden Fall einen Projektplan bauen. Da nochmal Grüße raus an die Jungs von der Long. Habe ich mir ein nettes Tool beschafft und habe angefangen, mit Projektplänen zu arbeiten. Im Midmarket habe ich versucht, auch mal irgendwie solche Tools mit einzuführen, um so ein Map da irgendwie darzustellen. Die Kunden sind überfordert, die brauchen das gar nicht. Aber so ein Mapping im Enterprise oder so ein Map-Tool im Enterprise ist sehr, sehr wichtig, weil du A, alle Stakeholder nach und nach einladen kannst, B, die Follow-ups dann nicht mehr so klingen wie, ja, ich wollte mal nachhorchen, wie es jetzt aussieht, vor allem bei großen Deals. Also ich sehe das selber bei mir im Postfach, ja, Dima, ich wollte mal nachhorchen, ob meine E-Mail dich erreicht hat. Kein Mehrwert, die Mail landet einfach im Spam. Wenn du Follow-ups generierst, ist es wichtig, darauf zu schauen, gibt es einen Mehrwert, gibt es Customer Success Story, gibt es ein Update zu dem Projekt oder vielleicht sogar eine Idee, wo du gewisse Stakeholder vielleicht sogar noch schneller mit dazu geholst. Und in dem Map kannst du dementsprechend natürlich auch Sachen freischalten, um eben in Erinnerung zu bleiben. Vor allem in längeren Sales Cycle, als die bei uns sind. Bei uns, wie gesagt, zwischen 6 und 12 Monaten. Da gibt's natürlich aber auch Deals. Ich habe meinen Deal nach 2,5 Jahren erst gewonnen. Wir haben uns dann später wieder auf einer Messe getroffen und dann haben wir angefangen, nicht mehr über den Deal zu reden, sondern über gemeinsame Themen wie AI etc., um dann eben wieder in Erinnerung geweckt zu haben, ach ja, Zipgate, der wollten wir euch mal einkaufen, die meist gibt übrigens Updates. Das sind die drei Sachen, auf die ich achten würde, und das Allerwichtigste, ich hoffe, der Chris ist mit dabei, sind natürlich auch Referrals. Wenn man vor allem über Champions redet, muss man die Champions natürlich erstmal gewinnen. Man kann nicht einfach sagen, ey, du bist im Sales, du bist jetzt mein Champion, weil ich weiß, du brauchst das, Produktivität, sagt der Dima, lass mich in Ruhe. Ich habe noch 10.000 andere irgendwie Tools, die mir irgendwie helfen, meine Arbeit effizienter zu gestalten, aber wenn man sich mit den Champions beschäftigt, kann man sich auf jeden Fall, vor allem wenn die Themen angesprochen werden, wie zum Beispiel CRM-Integration etc., ganz leicht über Referrals hochklettern. Ne? Beispiel, Björn, du weißt ja selber, wie dein Vorgesetzter tickt. Was schätzt du, wie kann ich das Thema da am besten positionieren? Kannst du mir ein Intro machen? Und das Wichtigste bei so Intros oder bei Referrals ist, sich selber Gedanken zu machen, nicht zu erwarten, dass der Björn weiß, wie er sich so ein Intro irgendwie seinem Vorgesetzten stellt, sondern das aufzubereiten. Vielleicht sogar eine Mail vorzuformulieren, nach einem Dreier-Chat zu bitten, direkt Impact und Value zu liefern, um dann eben nach und nach diese Stakeholder zu sammeln.
Ja, Monster-Tipp. Okay, also, ja. Wenn wir es zusammenfassen, würde ich sagen, Struktur auf jeden Fall sollte man sich geben und dem Kunden. Referrals nicht unterschätzen, Mr. Referral, Grüße gehen raus. Und drittens, würde ich sagen, Value-Selling. Und hier finde ich eigentlich ganz spannend, wie man Value Selling mal verstehen kann, nicht in Form von, was hat der Kunde mehr Wert an meinem Produkt, sondern Value, also Wert zu schaffen während des Prozesses. Du hast gesagt, Ideen zu teilen beispielsweise. Auch das ist eine Art von Wert, die natürlich für den Kunden da ist, was Value bringt. Also Value Selling kann eben auch der Prozess sein, Leute abzuholen, nur mit guten Updates oder mit Sachen, die eben dann am Ende auch Sinn machen, um die E-Mail überhaupt zu öffnen, als just checking in. Voll. Björn, hattest du noch eine Frage? Ansonsten wollte ich nämlich gerne das Preisthema nochmal anschneiden.
Mach du, nimm das Preisthema, ich bin gespannt.
Dann das Preisthema. Dima, du hast gesagt, ja. Preis nennen im RFP oder nicht, sonst bin ich raus. Erzähl mal ein bisschen, was sind da so die Sachen, die man falsch machen kann oder gut machen kann?
Es gibt die RFPs und es gibt die RFQs noch. Das sind nur Leute, die nach so einer Quotation anfragen oder nach einem Pricing. Hatte ich auch schon mal, das heißt, die interessiert das gar nicht, was du kannst, sondern die haben eine Aufgabe bekommen vom Unternehmen, liefer mir den Wert, also sag mir, was du kostest, weil sonst kommst du gar nicht weiter. Auch alles erlebt. Und anfangs bin ich der Meinung gewesen, wenn ich jetzt den Preis nenne, vor allem ich kann ja nicht mal handeln, dann ist das doof für mich. Da habe ich gesagt, ey, ich kann dir den Preis nicht nennen. Es ist doof dann für mich, weil ich weiß ja gar nicht, was du benötigst. Und dann war ich einfach raus. Auch da haben wir dann versucht, irgendwie den Deal nochmal reinzuholen, mit den Kunden zu sprechen, sagen, Dima, tut mir leid, der Zug ist abgefahren. Es sind jetzt schon die nächsten 3, 4 Unternehmen mit dabei. Wir haben uns schon entschieden, mit denen weiterzumachen. Und dann bist du raus. Wenn du jetzt aber, soll ja nicht heißen, dass du sofort mit deinem besten Offer mit reingehst oder mit einem ausgehandelten Vertrag, sondern du kannst anfangen, mit Price Ranges zu arbeiten. Ne, auch in so klassischen RFPs wird dann genannt, ja, was wird mich das Ding circa kosten? So und viele Standorte habe ich, so und viele Seats und so weiter. Was kostet die Implementierung? Und ich nenne es das IKEA-Prinzip. Ja, wenn du zu IKEA gehst und so eine Küche kaufst, dann siehst du auch Küchen ab 1.499 Euro. Du denkst dir, Schnapper, dann kommen aber noch Elektronik mit dabei, dann kommen noch ein paar Türen dabei, dann kommen ein paar Stopper mit dabei und die Schubladen möchtest du wahrscheinlich auch in matt haben. Wenn ich zu IKEA hingehen würde und da wird stehen, die Küche kostet mich 5.000 Euro, und im anderen Laden wie bei Poco ist sie für 799 inseriert, würde mich das abschrecken und ich wäre sofort raus. Deshalb haben wir angefangen, mit Price Ranges zu arbeiten und auch Preise ab zu generieren. Die Preise sind A, unverbindlich, auch dort immer, ne, mit Sternchen etc. versehen. Wir müssen, wie gesagt, den exakten Bedarf nochmal ermitteln. Bitte nicht an die Preise festmanteln. Und vor allem hast du dann später noch die Möglichkeit, gewisse Sachen auszuhandeln.
Ich finde, wir haben es bei uns ja auch gerade umgestellt. Und ich merke, dass das nimmt auch für den Seller, finde ich, ganz, ganz, ganz viel Druck raus, weil du genau das, was du gerade sagtest, überhaupt nicht mehr hast am Anfang, sondern es ist relativ easy. Wir haben eine Seite mit Preisen selber mittlerweile, wo sehr klar draufgeschrieben, unsere drei Pakete, ab, bis wann und so weiter und so fort, ganz klar durchdefiniert. Und es nimmt dich einfach mal so aus dieser allerersten, also eigentlich ist jemand, der sagt, okay, ich interessiere mich dafür, ja schon relativ klar, okay, ich weiß auch eine grobe Richtung, heißt, wenn ich sage jetzt, dieses, hast du eigentlich ein Budget dafür? Ah. Ist ja schon so ein Stück weit, also nicht ganz, brauchen wir nicht drüber reden, ne, weil ist ja immer noch die Frage zu wann und so weiter, aber du kannst eigentlich schon mal einen Haken dran machen, weil er weiß ungefähr, was auf ihn zukommt. Ist das voll eine Erfahrung, die ihr auch gemacht habt? Einfach weil du weißt, okay, da ist schon ein bisschen entspannter jetzt da auch.
Definitiv. Ich kann aber auch sagen, es hängt ganz von der Branche ab, ne? Also es gibt sehr, sehr viele tolle Dienstleister da draußen, deren Value zum Beispiel so hoch ist, aber das Pricing auch. Und wenn die sofort mit reingehen würden und sagen, die gesamte Agentur, das Paket kostet sich 20.000 Euro, da fühlt man sich dann auch überrumpelt und neigt dazu, sehr oft dann Nein zu sagen. Mhm. Also komplett im Gegenteil. Das heißt, man möchte erstmal den Value liefern, man möchte am besten so eine kleine Demo liefern etc. Funktioniert nicht immer und funktioniert zumindest bei mir in meiner Branche, in der Telekommunikation im SaaS-Bereich überhaupt nicht. Natürlich wird man dann trotzdem irgendwann in den Verhandlungen kommen und ja, Dima, erzähl mal jetzt, was jetzt der Abpreis bedeutet. Ich hatte so krasse Geschichten da drin mit, die Konkurrenz bietet das ganze Produkt 60% irgendwie günstiger an und du sitzt einfach im Meeting und musst einfach locker bleiben, so nach dem Motto, wie kommst, dass du das Angebot nicht angenommen hast oder warum sitzen wir noch hier? Also ich würde dir sogar empfehlen, das Angebot mit anzunehmen. Die Preisdiskussion wirst du trotzdem haben. Aber am Anfang, wenn ich dann Preis nicht nenne, bin ich definitiv raus.
Ich muss gerade innerlich ein bisschen ein lautes Lachen unterdrücken, weil das ist, finde ich, tatsächlich nicht mal nur ein krasses Enterprise-Thema, dieses Budget und Pricing nennen, sondern ich komme auch daher, du nennst kein Pricing, bevor du nicht die erste Demo hattest. Ja, also das habe ich wirklich in den letzten 6 Jahren rauf und runter gelernt, weil die müssen auf jeden Fall Value sehen, weil dann werden sie schon Budget finden, auch wenn sie es zu dem Zeitpunkt nicht haben. Gleichzeitig, was du gerade gesagt hast, Björn, man kann so einen kleinen Haken dahinter machen, haben die eigentlich Budget? Das ist ja deine Hausaufgabe, die du das Kabel machen sollst. Dann stehst du da, ihr habt die Budget und die sagen, was kostet ihr? Und du sagst, ja, kann ich euch nicht nennen. Also so ein richtig dummes Sales Game, was ich noch nicht verstanden habe und ich auch nicht verstehe, warum das immer noch so viele Unternehmen machen. Und es gibt ja ganz viele da draußen, auch Caro, Grüße gehen raus, die halt auch sagt, ne, ich nenne immer Preise, weil warum sollte ich das auch nicht tun in Form von Ranges? Klar kann sich das ändern, weil wenn mein Gegenüber sagt, ich habe nur 10.000, dann brauche ich ihm nicht für 100.000 zeigen, was gerade erst bei 100.000 losgeht. Im Enterprise natürlich noch ein bisschen andere Wertigkeit, aber es ist ein Thema, was ja tatsächlich, glaube ich, vielleicht da draußen jeder irgendwie nachführen kann. Also ich finde es auch ein sehr interessantes Thema.
Ist eine sehr, sehr gute Ergänzung, Aline. Vor allem hilft es dir auch manchmal aber auch Deals, ich sag mal, rauszufiltern. Also man muss nicht auf Krampf jeden Deal gewinnen. Es gibt Deals, die kannst du nicht gewinnen, das muss man verstehen. Und wenn von Anfang an die Erwartung, ja, also da wird wieder verglichen irgendwie in der IKEA-Küche mit deinem Produkt, was irgendwie mehrere tausend Euro kostet, dann kommst du nicht weit. Dann sparst du dir sogar die Zeit, durch den ganzen RFP etc. zu gehen, Demo, Beauty-Contest, ein ganzes Mapping, rausfahren, Kunden einladen und am Ende fliegst du raus, weil du den Preis nicht genannt hast. Habe ich übrigens auch schon mal gemacht. Also so ist nicht, jeder macht Fehler. Mach ich einfach nicht mehr. Preise immer nennen, deshalb, ich bin da auch komplett bei Caro.
Ja, finde ich sehr cool. Lass uns noch mal kurz auf unser Lieblingsthema eingehen, Fails. Du machst das ja jetzt, das Game auch schon ein paar Jahre und ich glaube, du hast ja auch so den einen oder anderen Bereich auch schon durch, was Kundengrößen angeht. Mach mal deine, damit wir auch alle was lernen davon, deine drei größten Sales-Fails der letzten 2 Jahre.
Boah. Ja, ich war nur auf einen Fail vorbereitet.
Ja, das ist der. Einer kann jeder.
Okay, erster Fail, den ich glaube ich erzählen würde, ist, es gab ein Kundentreffen und ich bin davon ausgegangen, dass der Kunde bei mir auftreffen wird. Aber der Kunde ist davon ausgegangen, dass das Treffen in seinem Unternehmen stattfindet. Ja, und wir schreiben uns gegenseitig per E-Mail. Ja, wo bleibst du? Und er so, ja, wo bleibst du? 1,5 Stunden muss ich mich dann ins Auto setzen und losfahren. Eis war gebrochen, also die Stimmung war auch komplett eine andere. Also fand ich trotzdem ganz gut, aber absoluter Fail. vor allem im Enterprise-Bereich etc. Also es gibt Leute, die nehmen das nicht so ernst. Es gibt aber auch Leute, wenn du nicht pünktlich was lieferst, wenn du, selbst wenn du dir, ich sag mal, Zeit lässt, um zu antworten oder um gewisse Dokumente vorzubereiten, bist du einfach raus. Ne, da fängt das Ghosting an, etc. Zweiter Fail, ich habe Anfang des Jahres versucht, Business Develop bzw. Business Solution Partner zu gewinnen. Grüße gehen raus, da auch an HubSpot. Und saß in so einem Pitch-Deck, habe CI Digital zu mir eingeladen und ich hatte eine Tasse Kaffee, die ich dann umgekippt habe und durfte einfach während meines Pitches beobachten, wie der Kaffee meinen Tisch runterlief in die Steckdose. Komplett aus dem Meeting raus, kam nicht mehr rein. Keiner hat verstanden, warum ich raus bin. Handy nicht parat gehabt. Ich lege meine Handys generell immer weg, damit ich nicht abgelenkt werde von WhatsApp, Slack oder sonstiges. Ich weiß, es gibt auch den Nicht-Stören-Bereich, danke. Muss ich erstmal dem Kunden erklären, wo ich 25 Minuten weg war. Sicherung rausgeflogen, erstmal alles trocken machen, Laptop anschließen. Also war auch so eine Sache. Und die dritte Sache, die wahrscheinlich, glaube ich, schon jedem passiert ist, einfach das falsche Mailing mit dem falschen Wording an die falschen Personen. Also es gibt nichts Schlimmeres, glaube ich, als nicht nur Salesmenschen oder nicht nur B2B, ich sag mal, Unternehmen, den falschen Namen zu hören. Also stell mal vor, ich würde jetzt nicht mit Björn, sondern dich mit irgendwie André ansprechen. Und das Erste, was du dir denkst, Alter, kannst du dir nicht mal irgendwie meinen Namen 5 Buchstaben merken? Und waren auch schon unangenehme Gespräche danach.
Aber es ist sehr schön zu sehen, Dima, dass du noch ein Mensch bist, offensichtlich, der auch solche Fehler macht.
Also das mit dem Namen kann ich dir übrigens aus eigener Erfahrung sagen, passiert mir bei meinem Namen, ne, Björn Andres, relativ häufig. Ich krieg viele, die glauben, Andres ist der spanische Vorname, das heißt also, ne, die sprechen mich auch dann, hallo Andres, so an. Es ist sehr witzig, weil ich mir immer denke, okay, kann passieren. Coole Fails auf jeden Fall.
Ich hätte tatsächlich noch, Dima, bevor wir uns wahrscheinlich auch irgendwann mal hier dem Ende neigen, obwohl das so viel Spaß macht, wir fragen ja immer nach 3 Takeaways, die man so mitgeben kann. Jetzt hast du schon gesagt, was so Fails sind. Ich glaube, daraus kann man sich auch so ein bisschen Takeaways mitnehmen, was man vielleicht im Enterprise nicht machen sollte. Wenn du vielleicht 3 Tipps hättest, wenn man im Enterprise gerade startet oder auch schon länger dabei ist und was einfach sich verbessern möchte, was wäre vielleicht so Content beziehungsweise, also Content in Form von Buch oder Podcast, was du empfehlen könntest? Gibt es vielleicht jemanden, wo du sagst, den solltet ihr auf jeden Fall auf LinkedIn followen oder auf YouTube, außer natürlich dir? Und du hattest auch schon ein Tool gegeben, Along, vielleicht noch irgendetwas, was du hinzufügen könntest, damit Leute vielleicht ein bisschen optimieren können, was sie machen.
Mit den Tools ist es relativ einfach. Also benutzt die Tools, die für euch sehr gut funktionieren. Für mich persönlich ist das Loom. Für mich persönlich ist das Notion, weil ich gewisse Dokumente vorbereite. Für mich persönlich ist es Along, um eben die Enterprise-Kunden dort mit einzuladen, um zu verstehen auch, was schauen die sich an, wird der Content irgendwie berücksichtigt, was soll ich optimieren, soll ich nochmal neuen Content mit reinliefern. Von den AI-Tools, was für euch perfekt funktioniert im Tech-Stack zum Telefonieren, ohne Eigenwerbung zu machen, was für euch sehr, sehr gut funktioniert als Note-Taker, ne, als Beispiel, vor allem Kickscale, Demo-Desk etc., um eben dort auch die wichtigsten Informationen nicht nur für sich selber zu arbeiten, sondern auch für deine Kunden. Bestenfalls sollte man sie auf jeden Fall zusenden. Von den Tipps her würde ich immer sagen, nicht nur von den negativen Takeaways, sondern auch tatsächlich darauf zu achten, die Extrameile zu gehen. Ich bin zwar nie Cognizant-Kunde geworden, deshalb Grüße gehen raus an Younes, aber was mich damals begeistert hat, vor allem in meiner Anfangszeit, war dieses, Leute merken sich auch Persönliches. Ich war damals, ich bin verheiratet, wir hatten den Hochzeitstag, da habe ich ein nettes Fläschchen oder ich sag mal von dem Younes bekommen mit netter Grüße und ich war überrascht, wie sehr Leute auch an mich denken. Selbst wenn das ein kleiner Reminder ist bei ihm und nicht persönlich, war für mich ein angetanes Ding. Ich habe mir sofort gemacht, okay, ich muss mich nochmal bei ihnen melden, also war nochmal so ein Recovery und das hat bei mir auch gut funktioniert, ich sag mal, in den Enterprise-Deals. Man muss nicht unbedingt Champagnerflaschen irgendwie raussenden, aber man kann für den CEO eine nette Broschüre rausschicken. Wir haben CEOs erlebt, die mit uns gestartet haben, weil wir denen ein Headset besorgt haben, um mit unserer Lösung irgendwie zu arbeiten und das Headset haben wir irgendwie mit seinem Logo da irgendwie signiert und er fand das so geil, dass er gesagt hat, welche Firma hat mir dieses coole Headset rausgeschickt? Ach, Zipgate, was machen die eigentlich? Telefonie? Wollen wir arbeiten? Also extra Meile immer gehen. Und es gibt nichts Schöneres, als einen Enterprise-Deal zu gewinnen, wenn man selbst ein bisschen was darin investiert hat.
Sehr cool.
Das ist für mich die erste Definition von Extrameile, die ich wirklich blind unterschreibe und die ich mag, im Gegensatz zu, mach mal 10 Stunden länger die Woche, damit du auf jeden Fall die Extrameile gehst. Finde ich sehr, sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Vielen Dank für die Insights. Sales Fails haben wir, Insights haben wir. Wir haben eine geile Folge im Sack, würde ich sagen. cool. Es hat riesengroßen Spaß gemacht. Ich gucke auf die Zeit. Wir sind richtig gut dabei. Insofern, ja, bleibt mir nur an dieser Stelle euch allen, euch beiden vor allen Dingen erstmal Danke zu sagen. Dima, dir vor allen Dingen für diese geile Insights-Folge. Aileen, vielen Dank. As always, Pito. Euch allen bleibt nur, mir eine schöne Woche zu wünschen. Ihr seht, ich habe diese wunderbare Kappe auf. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, einfach nochmal Werbung zu machen für die geilste Sales-Community der Welt, muss ich ehrlich gestehen. Dima, ich glaube, du kannst das relativ gut unterschreiben.
Voll.
Es gibt wenige Communities, in denen man so viel, so guten Input bekommt, in denen man so viel, so gute Sachen hört, in denen man so viele Menschen trifft, die ähnlich unterwegs sind, wie wir drei auch zum Beispiel. Deshalb kann ich das euch allen nur ans Herz legen. Wenn ihr Bock auf Sales und auf Community habt, dann guckt bei den SDRs of Germany rein, vernetzt euch mit Mattia, mit Lea, jetzt neuerdings auch mit Mafalda, was ich ganz grandios finde. Wer nächste Woche auf der Zukunft Personal ist, schaut vorbei. Die SDRs sind auch am Stand und am Start. Alle anderen, ich übrigens auch. Ich würde mich freuen, wenn wir mal einen Kaffee zusammen trinken, falls ihr Zeit habt. Ansonsten bleibt mir nur vielen Dank zu sagen. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Ich gehe gleich wieder hier so ein Stückchen weiter nach rechts und dann werde ich ins Meer springen und das Mittelmeer Neidisch. Mit wohligen 25 Grad Wassertemperatur genießen. Draußen sind es jetzt mittlerweile, glaube ich, knapp 35. Insofern, es kühlt ein bisschen ab. Folgt uns, folgt Dima, vernetzt euch mit Dima, folgt uns auf LinkedIn, Insta, TikTok, überall, wo es nur geht. Und ansonsten würde ich sagen, eine schöne Restwoche euch allen. Nächste Woche, und das ist das Allerwichtigste, ein Jahr ungefiltert, die Jubiläumsfolge. Wer die nicht einschaltet, wer die nicht hört, selber schuld. Ich kann euch sagen, es wird grandios werden. In diesem Sinne, bis dahin, alles Gute.
Bis dahin, vielen Tschüss. Dank.